Ja, liebe Geschwister, ich lade euch ein, eure Bibel wieder in der Offenbarung aufzuschlagen. Wir setzen heute diese Betrachtung, dieses Studium der Offenbarung fort und wir wollen uns mit der fünften Gemeinde befassen, an die sich Jesus in einem Sendschreiben wandte. Es handelt sich um die Gemeinde in Sardes. Den Text finden wir im Kapitel 3 und wir lesen die Verse 1 bis 6. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet, erfunden vor Gott. So denke nur daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tu Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir wollen beten, bleiben sitzen. Herr, unser Gott, das sind ernsthafte Worte, die du nicht nur an diese Gemeinde richtest, sondern auch an uns heute. Es besteht die Gefahr, dass man einen Glauben bekennt, der der Wahrheit entspricht, ohne dass man zum Leben erweckt worden ist, ohne dass man wirklich weiß, was dieser Glaube bringt. Herr, wir bitten, dass du uns so führst und so leitest, uns den Verstand und das Herz eröffnest, dass wir erkennen, dass in Jesus Christus das Heil ist, dass wir uns nicht auf unsere Werke verlassen oder auf unsere Traditionen, auf unsere Errungenschaften, auf unsere Auszeichnungen, sondern dass wir uns allein auf dich verlassen, der dein Leben für uns gegeben hast, der auferstanden ist am dritten Tage und der Garant unserer Auferstehung ist. Herr, wir bitten dich, mach uns lebendig durch dein Wort. Amen.
Amen.
Wir wollen uns, wie gesagt, mit dieser Gemeinde von Sardes befassen, aber bevor wir das tun, möchte ich noch einmal auf das zurückkommen, was wir letztes Mal über die Gemeinde in Pergamon und Thyatira gesehen haben. Ich denke, es sind wichtige praktische Anwendungen, die wir auch aus diesen zwei Gemeinden ziehen sollten. Erinnert euch, dass diese Gemeinden wegen einer bestimmten Sünde oder eine Summe von Sünden ermahnt wurden, die sie gemeinsam hatten. Sie gingen Kompromisse mit der umliegenden Kultur ein. Sie haben sich mit der Kultur der damaligen Zeit kompromittiert. Grund dafür, das haben wir auch gesehen, war ihre Angst, für den Namen Jesus Christus zu leiden. Deshalb andere Gemeinde, insbesondere die Gemeinde von Smyrna, vom Herrn gelobt werden. Diese Gemeinde wird gelobt, weil die Menschen für wert geachtet haben, für den Namen Jesu auch zu leiden und verfolgt zu werden. Was die anderen eine Situation, die sie ausweichen wollten. Ich möchte nun sehen, inwiefern auch wir heute in die gleiche Versuchung geraten können. Welche Arten von Kompromissen gefährdet unser geistliches Leben, unser Leben mit dem Herrn und was wir dagegen tun können. Ich habe versucht, das in drei Gruppen einzuteilen. Erstens geht es um religiöse Kompromisse, die die Reinheit unseres Glaubens gefährden. Religiöse Kompromisse. Zweitens geht es um eine falsche Toleranz im ethischen Bereich. Falsche Toleranz im ethischen Bereich. Und drittens geht es um den Gruppenzwang, den wir alle erleben und die daraus resultierende Versuchung, sich diesem Druck anzupassen. Wir kommen zuerst zu dem ersten Punkt, die religiöse Kompromissbereitschaft. Wir leben in einer Welt, wo die Menschen der Meinung sind, dass alles, was religiöses ist, zu Gott führt, zu dem einen Gott, wie sie sagen. Das ist nicht zwangsläufig. Religiosität führt nicht unbedingt zu dem wahren Gott, denn es gibt ein wahrer Glaube, es gibt eine falsche Religiosität. Paulus sagt im Epheserbrief, dass unser Kampf sich gegen die Gewalten, er richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die Gewalten gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Epheser 6, Vers 12. In Kapitel 2 des Epheserbriefes nennt er auch den Satan, den Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Satan wirkt in dieser Welt und er wirkt hauptsächlich im geistlichen Bereich, im spirituellen Bereich. Er benutzt hauptsächlich drei Mittel, um den wahren Glauben zu verdrehen und eine falsche Religion zu fördern. Deshalb wird er auch den Gegenspieler Gottes genannt. Er versucht, die gleichen Waffen zu benutzen, aber verdreht sie. Drei Mittel verwendet er. Erstens, was wir folgendermaßen nennen können, einen religiösen Liberalismus. Religiösen Liberalismus. Zweitens, einen religiösen Synkretismus. Synkretismus bedeutet eine Vermischung der Religionen. Und drittens verwendet er auch Okkultismus und Esoterik. Religiöser Liberalismus, so kann man das definieren, ist alles, was zum einen die Folge der Sünden, die Folgen des Sündenfalls relativiert, mindert. Die Sünde wird zwar nicht ignoriert, aber sie ist nicht so wichtig. Und dieser Liberalismus relativiert auch die Notwendigkeit des Sühneopfers Jesu am Kreuz. Widerlegt soweit diese Notwendigkeit. Es ist nicht notwendig, was Jesus getan hat. Die satanische Religion behauptet, dass der Mensch grundsätzlich gut ist und dass es nur einige gute Regeln bedarf, die allen Religionen gemeinsam sind, um Gott zu gefallen. Nur ein paar wichtige Regeln braucht man. Und der Synkretismus, dieses Vermischungsdenken, zielt darauf ab, die Religionen zu vereinen, die dieses Prinzip anwenden. Keine Notwendigkeit des Opfer Christi. Jesus braucht man nicht. Er ist nur ein Vorbild. Und wir brauchen nur gute Regeln. Und Gott ist damit gefallen. Und der Synkretismus lehnt alle Religionen ab und bekämpft sogar diese Religionen. die behaupten, die Einzigen zu sein, im Besitz der Wahrheit zu sein. Eine Religion, die behauptet, dass sie allein, wie eigentlich der christliche Glaube, dass Jesus Christus allein die Wahrheit ist, wird bekämpft, wird abgelehnt. Satans Masterplan ist es, die Menschen dazu zu bringen, sich für alle Arten von Spiritualitäten, von spirituellen Erfahrungen zu öffnen und zu erkennen, dass alle ein Teil der Wahrheit besitzen. Alle sind ein Teil der Wahrheit. Die Praxis des Okkultismus ist eines der Ergebnisse dieses Strebens nach dem Spirituellen. Menschen suchen nach esoterischen Erfahrungen, um ihr Wissen zu erweitern, ihre Erkenntnis zu erweitern, Heilung zu erfahren, deshalb auch diese Suche immer nach neuen Heilsmethoden in der Medizin, aber nicht nur. Innerlich stärker zu werden, jemand zu werden und sich mit dem zu vereinen, was sie fälschlicherweise für das Göttliche halten. Und wir Christen müssen verstehen, dass es keinen neutralen Boden gibt. Jede religiöse oder esoterische Erfahrung, die von dem abweicht, was die Bibel als den Willen Gottes sieht, stellt uns auf das Territorium des Feindes. Das müssen wir erkennen. Und deshalb haben wir auch in den Geboten diese Anweisung, den allein wahren Gott anzubeten und keine Götzenbilder zu machen. Das ist auch hier gemeint. Das ist auch eine Gefahr, die auf uns lauert. Das ist der erste. Zweite ist eine falsche Toleranz. Ein weiteres bevorzugtes Feld des Teufels ist alles, was insbesondere mit Sexualität und sexuellen Identität zu tun hat. Während Gott Mann und Frau mit eigenen biologischen Merkmalen geschaffen hat und möchte, dass Sexualität ihren angemessenen Platz in der Ehe, in einer exklusiven heterosexuellen Beziehungen findet, bemüht sich der Feind darum, die Rollen zu verwischen oder sie zu verwechseln. Drittens, Gruppenzwang. Da wir uns gute und stabile Beziehungen zu anderen Menschen und auch ein gewisses Maß an Sicherheit wünschen in unserem Leben, neigen wir dazu, uns der Gruppe anzupassen. Ob es eine Schule ist oder eine Arbeitswelt, wir wollen uns anpassen und dem Druck dieser Gruppe nachgeben. Dies gilt besonders für Jugendlichen in der Entwicklungsphase, die, wenn sie schlechte Freunde haben, zu Alkoholkonsum oder sexuellen Prekarität verleitet werden. Was sind die Heilmittel, die Gott uns zur Verfügung stellt? Ich betone es nochmal, Gott gibt uns ein Gesetz, er gibt uns Gebote, die nicht nur dazu da sind, unsere Freiheit einzuschränken. Das ist das, was der Teufel uns glauben lassen will. Dass Gottes Gebote uns einschränken, unsere Freiheit einfach begrenzen. Nein, diese Gebote sind uns gegeben, im Gegenteil, um uns zu ermöglichen, uns in einem geschützten Rahmen auszudrücken, diese Freiheit in diesem Rahmen auszudrücken. Eltern müssen ihren Kindern erklären, dass die Furcht des Herrn, dass sein Leben in Übereinstimmung mit seinem Willen zu Weisheit und Glück führen. Die Bibel gibt uns Beispiele von Menschen. Es sind zahlreiche Beispiele in der Bibel. Und deshalb ist es auch wichtig, diese Geschichte immer wieder zu lesen und daraus zu lernen. Menschen wie Josef, wie Daniel und seine drei Freunde oder Mordechai im Buch Esther. Menschen, die sich weigerten, falsche Götter anzubeten. Sich einer gottlosen Autorität zu unterwerfen und rein blieben. Sie zeigt, wie Gott sie bewahrt und belohnt hat. Die Bibel zeigt das immer wieder, dass diese Menschen bewahrt geworden sind. Interessanterweise erfüllt unsere Beziehung zu Gott die drei wichtigsten Grundbedürfnisse, die wir haben. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Familie, das Bedürfnis nach Identität, nach Zugehörigkeit zu einer Familie, zu einer Gruppe. Erstens das Bedürfnis, geliebt zu werden, und das Bedürfnis nach Sicherheit. Gott, der Vater, hat uns in seine Familie aufgenommen. Die Bibel sagt, schaut mal, was für ein Privileg wir haben, dass wir Kinder Gottes genannt werden. Wir gehören seine Familie. Das gibt uns Schutz, Zugehörigkeit. Jesus Christus hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Es ist schön, dass wir andere Arten von Lieben erfahren können, dass wir in unseren leiblichen Familien oder in der Gemeinde Menschen haben, die uns lieben und die wir lieben. Aber das Beispiel, das höchste Beispiel, das höchste Vorbild der Liebe, es würde uns nichts fehlen, wenn wir nur diese Liebe hätten, ist die Liebe, die uns der Herr Jesus gezeigt hat. Und drittens, Gott hat uns, weil er in uns lebt, seinen Heiligen Geist gegeben, der als Geist der Stärke, der Kraft, der Selbstbeherrschung beschrieben wird im 2. Timotheusbrief. Wir kommen jetzt zu der Gemeinde in Sardes. Man könnte noch weitere Sachen sagen. Vielleicht werden wir nochmal zu diesen Punkten zurückkommen in den praktischen Anwendungen. Es gibt noch drei Gemeinden, die wir betrachten wollen. Heute die Gemeinde von Sardes. Jesus Christus wendet sich an diese Gemeinde in Sardes und verwendet dabei dieselbe Bilder wie bei der Gemeinde in Ephesus. Das lesen wir. Vers 1, dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Er ist derjenige, der den Geist Gottes gebietet, der diesen Geist auch in Fülle hat und die Gläubigen durch diesen Geist beleben kann. Das ist nicht umsonst, dass es hier steht. Wir werden mal sehen, dass das Problem dieser Gemeinde in Sardes ist, dass sie geistlich tot war. Nur Christus kann uns durch seinen Geist beleben und die Gemeinschaft mit ihm. Sardes ist eine Gemeinde, die er nicht loben kann, der Herr Jesus. Sie hat zwar einen guten Ruf, wird gesagt, wortwörtlich, sie hat einen Namen, ein Synonym für einen guten Ruf, aber in Wirklichkeit befindet sie sich in einem tiefen Schlaf, in einem tiefen geistlichen Koma. Das wäre vielleicht der bessere Ausdruck. Es wäre interessant zu erfahren, woher dieser gute Ruf kam, woher sie diesen guten Ruf hatte. Wir wissen wenig über diese Gemeinde. Wir wissen auch wenig über die Stadt, außer das, was wir aus der Literatur kennen, aus der Archäologie. Diese Stadt Sardes befand sich 50 Kilometer südöstlich von Thyatira. Wir erinnern uns, dass an diesem Bogen, alle Gemeinden waren auf diesem Bogen. Wir sind nach Norden gegangen, jetzt gehen wir wieder nach Süden. Und Sardes befand sich östlich von Ephesus, von Smyrna, und 50 Kilometer südöstlich von Thyatira. In einem anderen Bezirk als bisher, nämlich Lydien, deren Hauptstadt sie war. Hauptstadt von dem anderen Westasia war Pergamon. Wie Thyatira war auch Sardes eine Stadt mit einer blühenden Wirtschaft, also keine besonders, außer dass sie zwar die Hauptstadt von Lydien war, war sie mehr eine Stadt, wo die Wirtschaft eigentlich zählte. Dort wurden zwei Göttinnen verehrt, zum einen die Göttin Kybele, die Göttin der Natur, von der wir wenig wissen, aber auch die Göttin Artemis, Diana, deren Tempel, der dort in Sardes gebaut wurde, fast so groß war wie der Tempel in Ephesus. Aber im Unterschied zu dem Tempel in Ephesus nie fertiggestellt wurde. Typisch für eine Stadt, die in der Erinnerung an ihre glorreiche politische und kulturelle Vergangenheit lebte. Nur da fehlte offensichtlich der Wille oder das Geld, vielleicht nicht das Geld, auch diesen Tempel fertigzustellen. Und das war der Ruf, also die lebte mit einem bestimmten Ruf, diese Stadt Sardes. Man dachte an die Vergangenheit. Sie hatte 600 Jahre zuvor einen ersten Angriff durch die Perser überlebt und später auch durch die Seleukiden. Auch 600 Jahre zuvor lebte in dieser Stadt der berühmte König Krösus. Habt ihr vielleicht diesen Namen schon mal gehört, von dem es heißt, er sei reicher gewesen als König Salomo. Der reichste Mann der damaligen Zeit, Krösus. Bei archäologischen Ausgrabungen wurde in der Nähe von Sardes über 1000 Gräber gefunden. Nicht einfach beliebige Gräber, sondern besondere Gräber. Als ob die Menschen für wichtig hielten, sich dort begraben zu lassen. So eine sogenannte Totenstadt oder Nekropole. Dass die Gemeinde nicht völlig tot ist, und das erklärt auch, warum Jesus auch auf diese Sachen anspielt. Er sagt, du hast den Ruf, lebendig zu sein, aber in Wirklichkeit, du bist tot, wie diese Stadt mit seinen vielen Gräbern. Bei archäologischen Ausgrabungen, dass die Gemeinde nicht völlig tot ist, sehen wir aber im Vers 2, wo steht, werde wach. Also wenn jemand tot ist, dann bringt es nichts, also solche Ausrufe an ihn zu richten. Aber offensichtlich ist es nicht so buchstäblich zu verstehen. Was Jesus sagen will, ist, wie gesagt, du bist in einem tiefen Schlaf, in einem Koma. Und deshalb werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Oder vielleicht meint Jesus, die meisten sind schon tot, aber es gibt noch einige, die noch bei denen noch Hoffnung besteht. Stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Und das Heilmittel, was Jesus anbietet, ist das gleiche für alle Gemeinden. Zurück zum Evangelium und Buße tun. So denke nur daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es. Das Wort Gottes, das Evangelium, wie du damals es gehört hast, wie du daran geglaubt hast, wie du davon begeistert wurdest und wie du es bisher, also in der Vergangenheit, bewahrt hast und jetzt aufgehört hast zu bewahren. Denke daran, kehre zurück zu den Wurzeln. Und tue Buße, das ist auch, was gemeint ist mit Buße tun, dass wir zu den Wurzeln zurückkehren. Die Aufforderung, hier wach zu werden, dass wir lesen, werde wach, erinnert daran, dass Sardes zweimal in seiner Geschichte geplündert wurde. Einmal, wie gesagt, von den Persern und später auch von den Seleukiden durch König Antiochus. Obwohl sie damals als uneinnehmbar galt, weil Sardes befand sich auf, es war eine Art Festung, befand sich auf einem Hügel. Und zweimal konnte sich die Stadt erholen. Das heißt, Jesus spielt auf diese Vergangenheit an und sagt, okay, du siehst, zweimal ist diese Stadt, drohte das Ende dieser Stadt und zweimal hat sie sich erholt. Ziehe eine Lektion daraus, tu das Gleiche. Werde wach, fang wieder an, mit mir zu leben. Jesus sagt dann in Vers 3, wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Erinnert euch an das, was wir bereits über das Kommen des Herrn gesagt haben, wenn Jesus ganz am Anfang sagt, die Zeit ist nahe, ich komme bald. Wenn Jesus sagt, dass er wie ein Dieb in der Nacht kommen wird, zum Beispiel in Matthäus 24, Verse 42 und 44, bezieht er sich normalerweise auf seine Wiederkunft am Ende der Zeit. Aber hier ist es unwahrscheinlich, dass diese Warnung in diesem Sinne zu verstehen ist. Es gibt also zwei mögliche Erklärungen für diese Warnung. Entweder spricht Jesus von diesem Kommen im Sinne eines zeitlichen Gerichts, das zum Verschwinden dieser Gemeinde führen wird. Also wenn du nicht wach wirst, wenn du nicht Buße tust, dann wird diese Gemeinde irgendwann verschwinden. Oder er warnt die Christen aller Zeiten, aller Zeitepochen vor seiner plötzlichen Wiederkehr, deren genaues Datum nicht vorhergesagt werden kann, und wünscht sich unter anderem, dass die Empfänger des Briefes die Dringlichkeit der Lösung ihrer Probleme verspüren. Wenn Jesus sagt, ich komme bald und du weißt nicht, wann ich komme und ich kann dich überraschen, weist dir auf diesen Gedanken, dass wir jederzeit für diese Wiederkunft bereit sein sollen. Auch wenn die Umstände vielleicht uns einen anderen Eindruck vermitteln. Wenn sie nicht umkehren und wachsam bleiben, wird das Kommen Jesu sie überraschen, so wie Jahre zuvor der Angriff der Feinde die Stadt aufgrund ihrer mangelnden Wachsamkeit unvorbereitet getroffen hatte. Wie gesagt, die Stadt dachte damals, in Sicherheit zu sein, uneinnehmbar zu sein. Aber die Geschichte hat das Gegenteil gezeigt. Und die Gemeinde soll aus diesen historischen Begebenheiten lernen. Es gibt niemanden, der wirklich in Sicherheit ist, wenn er nicht das tut, was Gott will. Vers 4. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Ja, dieser Ausdruck hier, sie haben ihre Kleider nicht befleckt, ist sehr interessant. Wir finden ihn auch im Kapitel 14 zum Beispiel, in Bezug auf die 144.000, von denen es heißt, dass sie sich nicht mit Frauen befleckt haben. Wenn das dort steht, dann soll es nicht buchstäblich verstanden werden. Es ist offensichtlich, dass es sich hierbei um Gläubige handelt, die sich der geistlichen Hurerei enthalten haben, die nicht mit dem Götzendienst der Zeit auch kompromittiert haben. Die Idee ist also, dass diese Gläubige hier, die Gläubige aus Sardes, nicht an den Götzenkulten und Praktiken der damaligen Zeit teilgenommen haben. Praktiken, die offensichtlich auch keine Gefahr stellten für die anderen Gemeinden, wie wir gesehen haben, in Pergamon und Thyatira. Sie haben sich nicht befleckt mit diesen Dingen. Und deshalb sind sie rein. Vers 5a, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Weiß steht natürlich für Reinheit. Aber hier steht es hauptsächlich für einen treuen und kompromisslosen Geist, für Überwinder. Weil damals wurden auch die Leute, die überwunden hatten, die Sieger waren, zum Beispiel bei Spielen oder im Krieg, wurden auch mit weißen Kleidern bekleidet. Hier ein Bild für die Kompromisslosigkeit, einen kompromisslosen Geist, einen reinen Geist, der Jesus treu geblieben ist, im Gegensatz zu denen steht, die Kompromisse eingegangen sind, die sich befleckt haben. 5b. Ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Das Buch des Lebens ist auch ein Ausdruck, der in der Offenbarung oft vorkommt, wenn ich richtig gezählt habe, 6-mal. Und die Vorstellung, dass Gott die Namen und die Taten der Menschen in Büchern festhält, ist, das müssen wir wissen, vor allem im hebräischen Denken weit verbreitet. So lesen wir beispielsweise in Daniel Kapitel 7, dass am Tage des Gerichts Bücher aufgeschlagen werden. Sprich, also offensichtlich sind die Taten der Menschen in diesen Büchern aufgezeichnet worden. Dann lesen wir auch in Kapitel 12 von einem Buch des Lebens, was auch eröffnet wird. Juden glauben zum Beispiel noch heute, dass ihr Name an Rosh Hashanah in das Buch des Lebens eingetragen werden kann, wenn sie Buße tun. Weil wir in Malachi Kapitel 3, Vers 16 lesen, dass ein Gedenkbuch vor Gott geschrieben wurde für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Also das heißt für die Juden, wenn du Buße tust und an Gott glaubst und tut, was er will, dann kann dein Name in dieses Buch als Erinnerung geschrieben werden. Buch des Volkes Gottes. Das Neue Testament spricht von einem Buch des Lebens des Lammes. Also wir sehen, dass das Buch des Lebens unterschiedliche Bedeutung haben kann. Das führt auch zu einer gewissen Unsicherheit, was es genau bedeutet. Es ist im Grunde genommen eine Metapher, die je nach Kontext unterschiedliche Wahrheiten betonen kann. Ob man für Gott in Erinnerung bleibt oder ob man in der Gefahr steht, dass Gott uns vergisst, und dann verwendet man diesen Ausdruck, dein Name kann aus diesem Buch gestrichen werden oder andere. Aber im Neuen Testament wird auch das Buch des Lebens explizit Buch des Lebens des Lammes genannt. Und es wird deutlich, dass nur die Namen der Erlösten in diesem Buch eingetragen sind. Ein Ausdruck, der sowohl in Offenbarung 13, Vers 8 als auch in Offenbarung 17, Vers 8 zu finden ist, bestätigt dies. In diesen Versen heißt es, dass die Namen der Auserwählten im Buch des Lebens des Lammes von Grundlegung der Welt an zu finden sind, was natürlich ausschließt, dass andere Namen dort eingetragen wurden. Und hier auf ungewöhnliche Weise wird in Kapitel 3 die Heilsgewissheit negativ ausgedrückt. Also das steht hier, ja, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Was dieser Ausdruck hier sagen will, ist, dass diese Person Heilsgewissheit besitzt. Und es wird negativ ausgedrückt. Weil wir unseres Heils gewiss sein können, wissen wir auch, dass unser Name aus diesem Buch nicht ausgelöscht werden kann. Vers 5c. Ich werde seinen Namen bekennen. Also dieser Name steht in diesem Buch des Lebens, wird nicht ausgelöscht. Und Jesus fügt noch etwas hinzu. Er wird diesen Namen bekennen. Vor wem wird er das bekennen? Vor dem Vater. Jesus erinnert auch dadurch an seine Worte aus Matthäus 10, die Verse 32 und 33, und betont, dass diejenigen, die ihm in Prüfungen treu bleiben und seinen Namen bekennen vor der Welt, vor den Menschen, ihn am Tag des Gerichts als ihren Anwalt vor dem Vater haben werden. Das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, ich werde deren Namen auch vor meinem Vater bekennen. Er will damit ausdrücken, dass er an diesem Tag unser Anwalt sein wird. Matthäus 10, Vers 32, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Für diese Menschen wird Jesus kein Anwalt mehr sein. Ja, zum Schluss. Wir haben hier mit einer Gemeinde, von der Jesus sagt, sie ist in einem tiefen Schlaf, fast tot, aber es besteht noch Hoffnung. Und einer der Gründe für diese tiefe geistliche Apathie, für diesen tiefen Schlaf der Christen in Sardes, war sicherlich, auch wenn es nicht explizit gesagt wird, wie bei den anderen Gemeinden, dass es war ihre Kompromittierung mit der Welt und ihre Teilnahme an Götzendiensten. Hier auch wird auch betont, die sich nicht befleckt haben, die werden auch, Jesus wird sie bekennen vor dem Vater und sie werden mit ihm in weißen Kleidern wandeln. Das Besondere an dieser Gemeinde war, dass sie vor den anderen Christen in Augen der anderen Christen als lebendige Gemeinschaft galt. Sie wurde so wahrgenommen worden. Jesus betont, du hast den Ruf, du hast deinen Namen, du hast den Ruf, lebendig zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Und das zeigt den Unterschied zwischen der Wahrnehmung, die wir manchmal haben als Menschen, und die Wahrnehmung, die Gott hat von uns oder von einer Gemeinde. Und das sollte uns zu denken geben. In den Augen der Menschen kann eine Gemeinde groß sein, berühmt, gut organisiert, aktiv, dass wir sie als Vorbild nehmen und sagen, das ist eine tolle Gemeinde. Eine solche Gemeinde möchten wir alle sein. Ohne die Bedingung zu erfüllen, die der Herr fordert. Jesus fordert uns deshalb auf, und das ist das, was zählt, uns an die Botschaft des Evangeliums zu erinnern. Die Botschaft des Evangeliums, die frohe Botschaft, dass Jesus Christus für Sünder gekommen ist, für sie sein Leben gegeben hat, dass unsere Gerechtigkeit nicht eine eigene Gerechtigkeit ist, nicht etwas, was auf unsere Fähigkeiten beruht, auf unseren Tun, auf unsere Errungenschaft, sondern allein auf das, was Jesus getan hat. Das ist das, was vor Gott zählt. Und dass wir auch diese Wahrheit bewahren. Es geht nicht nur, das einmal erlebt zu haben bei unserer Bekehrung, sondern das zu bewahren. Und das ist wesentlich. Das ist, was die Bibel das gute Erbe oder das Gut unseres Glaubens nennt. Und drittens, und das ist auch wichtig, auch wenn das Evangelium das beschreibt, was Jesus für uns getan hat, geht es auch, dass wir auch in Übereinstimmung mit dieser Botschaft leben, dass wir auch die Konsequenzen daraus ziehen. Wenn Jesus sein Leben für uns gegeben hat, dann sollen wir auch unser Leben für die Geschwister geben, wir sollen unser Leben für die Förderung des Evangeliums einsetzen. Und wir sollen bereit sein, auch für Gott zu leiden und sein Werk auch auf Erde zu tun, bis Jesus wiederkommt. Gott helfe uns dabei. Amen. Amen.